Der US-Präsident sich das aber merkt, dass Deutschland Partner ist, dazu die Einschätzung unseres Washington-Korrespondenten nach den Nachrichten. Und die hat Matthias Wetzel.
Deutsche Politiker haben den Antrittsbesuch von Kanzler Merz bei US-Präsident Trump positiv bewertet. Außenminister Wadefuhl sprach am Abend im ZDF von einem guten Auftakt. Merz habe vor allem beim Thema Ukraine seinen Punkt machen können, so der CDU-Politiker. Ähnlich äußerte sich die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann. Im rbb24-Inforadio sagte sie, Merz habe deutlich gemacht, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht. Das sei wichtig gewesen, weil Trump das angegriffene Land auf eine Stufe mit Russland gestellt habe. Hier habe Merz schnell reagiert und klargestellt, dass Russland der Aggressor ist, sagte Strack-Zimmermann. Merz selbst hat direkt nach dem Treffen ebenfalls eine positive Bilanz gezogen. Man habe eine gute Grundlage für weitere Gespräche gelegt. Die Europäische Union hat Handelsvorteile für die Ukraine nach 3 Jahren auslaufen lassen. Wie die EU-Kommission mitteilte, gelten seit Mitternacht wieder die alten Regelungen. Es solle aber möglichst schnell ein neues Abkommen ausgehandelt werden. Die EU hatte nach Beginn des russischen Angriffskrieges vor gut 3 Jahren ukrainische Waren von Zöllen befreit, um die Wirtschaft des Landes zu stärken. Dagegen haben Landwirte vor allem in den östlichen EU-Ländern protestiert. Sie kritisierten eine unfaire Konkurrenz durch günstige Agrarimporte aus der Ukraine. Jetzt gilt wieder, dass nur für begrenzte Warenmengen die Importzölle reduziert werden. Ukrainische Agrarverbände befürchten, dass dadurch Deviseneinnahmen von mehr als 3 Milliarden Euro wegfallen. Die israelische Luftwaffe hat wieder Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon geflogen. Eigentlich gilt seit November eine Waffenruhe. Laut Israel stellt die Hisbollah aber in Vororten von Beirut und im Süden des Landes massenweise Drohnen her. Mehrere unterirdische Anlagen dafür habe man jetzt getroffen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der libanesische Präsident Aoun hat die Angriffe verurteilt. Besonders verwerflich nannte er es, dass sie am Vorabend des Opferfestes geflogen wurden, einem der wichtigsten Feste für Muslime weltweit. Die Berliner Bildungssenatorin Günther Wünsch will das Thema Gewalt an Schulen offensiv angehen. Die CDU-Politikerin sagte in der rbb24-Abendschau, es handle sich längst nicht mehr nur um Einzelfälle. Zu lange sei nicht klar und deutlich über das Problem gesprochen worden. Es sei aber wichtig, mit den Schulen in einen Austausch zu kommen.
Man will natürlich ungern über Gewalt an Schulen sprechen. Das ist etwas, was Eltern umtreibt, was Kollegen umtreibt, was aber gleichzeitig Belastungsfaktoren sind. Mein Eindruck ist jetzt, wo es von der Hausleitung, wo es von mir als Senatorin offensiv auch angesprochen wird, dass ich eine große Offenheit auch bei Schulen, bei Pädagogen wahrnehme, das Thema ehrlich und offen anzusprechen.
Die Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch, CDU. Im Streit mit US-Präsident Trump droht der Tech-Milliardär Musk jetzt damit, keine Astronauten mehr zur ISS zu befördern. Er schrieb, sein Unternehmen SpaceX werde sofort damit beginnen, die Dragon-Raumkapsel außer Betrieb zu nehmen. Sie ist im Moment die einzige, die US-Astronauten ins All bringt. Die Auseinandersetzung zwischen Trump und Musk ist in den letzten Tagen immer weiter eskaliert. Musk wirft Trump vor, die Staatsverschuldung der USA weiter zu erhöhen und droht damit, eine eigene Partei zu gründen. Trump wiederum nannte Musk zuletzt verrückt und drohte, dessen Firmen Regierungsaufträge zu entziehen. An der Kreuzung an der Wuhlheide, Edisonstraße und Treskowallee in Berlin-Oberschöneweide können ab heute auch wieder Autos fahren. Dort wurde eine Brücke abgerissen. Nach Angaben der Senatsverkehrsverwaltung wird am Nachmittag auf der Verbindung zwischen Treskowallee und Edisonstraße jeweils eine Spur geöffnet. Svetlana Oheim, RBB 24.
Morgen Mittag werden auch die äußeren Fahrbahnen zwischen Rummelsburger Straße und der Straße an der Wuhlheide freigegeben. Das Linksabbiegen von der Rummelsburger Straße in die Treskowallee geht aber erstmal noch nicht. Schon seit einer Woche können Straßenbahnen sowie Feuerwehr, Polizei, Radfahrer und Fußgänger wieder durch den Bereich. Die Baustelle soll spätestens bis zum 27. Juni komplett geräumt sein. Ob die Brücke neu gebaut wird, entscheidet sich im Herbst.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Zunächst meist bedeckt, später aufgelockert mit Schauern und kurzen Gewittern, dabei stürmisch, die Höchstwerte 21 bis 24 Grad, aktuell in Berlin-Adlershof 15 Grad, in Dahlem 14, In Senftenberg 19, in Küritz 14 Grad. Morgen wechselhaft mit Sonne, ab Mittag auch Schauer und einzelne Gewitter, 20 bis 24 Grad. Die Zeit 8.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich. Guten Morgen. Das hatte ja schon fast was von einem Theaterstück, eher einer Reality-Show vielleicht. Wie rauskommen aus dem Oval Office möglichst unfallfrei, das war die Herausforderung, und nicht verjagt werden von Donald Trump. Und auch sogar mal dann und wann was sagen dürfen. Das hat Friedrich Merz, der deutsche Kanzler, bravourös geschafft. Und neben der Kopie einer Geburtsurkunde von Trumps Opa in Deutschland hat er auch eine Gegeneinladung an den US-Präsidenten nach Deutschland platzieren können und sogar manch kritische Worte. Ralf Borchert ist unser Korrespondent in Washington und er findet, dass Merz und Trump einen Draht gefunden haben zueinander.
Ich glaube, einen gewissen Draht schon. Sie sind unterschiedliche Charaktere und Politiker, aber das, was zu erreichen war, dass man doch eine gewisse Ebene findet und auch künftig miteinander telefonieren kann, dass man weiß, wo die Positionen liegen, dass man sich kennengelernt hat, ich glaube, das hat Friedrich Merz bei diesem Besuch tatsächlich erreicht.
Aber wie nachhaltig wird sowas sein? Sie kennen ja Trump gut inzwischen. Der hat ja schnell vergessen, was er gesagt hat. Oder fast Fantastic, was wie er Merz bezeichnet hat, das könnte das halten?
Naja, man kennt Trump, er ist sprunghaft. Das Verlässlichste bei Trump ist, dass er unberechenbar ist. Und er kann morgen, übermorgen über Deutschland, auch über Friedrich Merz schon wieder ganz anders reden. Aber er hat, auch wenn das für Angela Merkel wenig schmeichelhaft ist, ganz klar auch unterschieden. Mit Merkel konnte Trump überhaupt nicht. Das war ein Feindbild. Und er hat doch einen klaren Gegensatz aufgebaut, hat Merz immer wieder gelobt, hat gesagt, er habe schon zu Nord Stream 2 eine andere Haltung gehabt. Er sei in der Migrationspolitik jetzt auf einer anderen Linie. Er hat ihn als sehr guten Verhandlungspartner gelobt, hat zwar gesagt, der ist schwierig, aber dann gleich dazu gefügt, das ist als Kompliment gemeint. Ich will hier niemanden, der ein Leichtgewicht ist, als Gegenüber haben. Also es ist eine Grundlage, aber natürlich bleibt Trump unberechenbar, auch in den Sachthemen.
Stichwort schwierig. Widerspruch kam von Friedrich Merz ja vor allem beim Ukraine-Krieg, als Donald Trump die Verantwortung auf beide Parteien gleichmäßig verteilen wollte, Russland und die Ukraine. Er hätte da ja so eine Art Sandkastenvergleich. Da hat Merz widersprochen. Hätte er sich das ruhig öfter trauen können?
Ich fand, das war sein stärkster Moment, dieser Widerspruch bei diesem ja doch übergreifend wichtigen Thema, diesem Krieg. Er hat ganz klar Kante gezeigt an dieser Stelle, hat Trump widersprochen, hat das gut begründet und hat auch auf Trumps Verantwortung verwiesen, auf das Gewicht der USA. Und ich glaube, das war richtig und wichtig in diesem Moment, auch wenn natürlich offen geblieben ist, ob Trump zu schärferen Sanktionen gegen Russland bereit ist. Obwohl im Senat in den USA, Merz hat auch noch mit Senatoren gesprochen, ja parteiübergreifend eine deutliche Mehrheit für schärfere Sanktionen gegen Russland besteht. Trump lässt das weiter offen, aber zumindest hat Friedrich Merz hier klare Kante gezeigt an dieser Stelle.
Ja, wie ist überhaupt dieser Besuch in den USA angekommen, falls es überhaupt notiert und bemerkt wurde? Es gibt ja da im Moment ganz andere Schlachtfelder quasi.
Ja, er wurde wahrgenommen. Es gab auch ein Merz-Interview sowohl bei Fox News als auch bei CNN im Anschluss an die Gespräche im Weißen Haus. Es wurde berichtet in den Medien, aber das Thema Nummer eins war dieser Besuch nicht. Das ist der Streit Elon Musk gegen Donald Trump. Der ist deutlich eskaliert, auch an diesem Tag des Merz-Besuchs. Trump hat das auch thematisiert, weil er gefragt wurde im Oval Office, als Friedrich Merz neben ihm war. Und das geht nun unter die Gürtellinie, dieser Streit Musk gegen Trump, zwei Alpha-Tiere. Das ist richtig heftig und politisch und das dominiert die Schlagzeilen. Die Berichte über Merz, die stehen eher, wenn überhaupt, weiter hinten.
Das sagt Ralf Borchert über die Resonanz in den USA selber. Entschuldigung. Des Merz-Besuchs bei uns natürlich große Aufmerksamkeit mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Verteidigungs-Europapolitikerin, habe ich gesprochen. Das hören Sie gerne nochmal nach den nächsten Nachrichten. 9:09 jetzt. Ab heute bis Montag wird überall auf der Welt das höchste islamische Fest, das Opferfest, gefeiert. Musliminnen und Muslime denken in diesen Tagen vor allen Dingen an Arme, spenden für sie und Familien kommen zusammen, um zu feiern. Bei vielen Muslimen ist diese Freude aber deutlich getrübt durch die Situation im Gazastreifen. Das betrifft vor allem palästinensische Muslime. RBB24-Reporter Matthias Bertsch hat mit einigen von ihnen in Berlin gesprochen.
Yassin Khalife ist einer von rund 40.000 Berlinern mit palästinensischen Wurzeln. Als gläubiger Muslim ist das Opferfest für ihn eine genauso wichtige wie schöne Tradition.
Es war persönlich für mich immer ein sehr, sehr großes Highlight und ich habe mich sehr darauf gefreut. Aber in diesen Zeiten scheint es irgendwie falsch, angesichts der Tatsache, dass so viele Menschen in Gaza leiden, sich zu freuen und zu feiern. Also ich persönlich habe oft Schuldgefühle, wenn ich daran denke, dass ich hier ein Leben in Frieden und Würde lebe, während andere doch hungern, tagtäglich um ihr Überleben kämpfen.
Johanna Hassoun geht es ähnlich. Die Deutsch-Palästinenserin engagiert sich seit vielen Jahren in der politischen Bildungsarbeit in Berlin. Im Moment versucht sie vor allem, Lebensmittel für die Menschen in Gaza zu organisieren. Das Opferfest will sie dieses Jahr gar nicht feiern.
Für uns Muslime ist das Opferfest das wichtigste Fest für muslimische Menschen. Aber wie soll ich feiern, wenn ich weiß, dass meine Geschwister aus dem Gaza, meine Freunde, meine Bekannte hungern, keinen ruhigen Ort haben, keinen sicheren Ort. Und es fühlt sich für mich einfach nicht richtig an.
Auch für Ismail Al-Bas von der palästinensischen Gemeinde in Berlin ist das sonst eher fröhliche Opferfest von der Situation in Gaza nicht zu trennen.
Das ist eigentlich der Punkt. Man sagt nicht alles Gute und wünschen euch viel Glück in der Zukunft. Man sagt, also wir wünschen unserer Verwandten, unserer Geschwistern und Brüdern, Onkel und Tanten und vor allem die Kinder in Gaza, dass sie Frieden haben und dass dieses Töten aufhört.
Die Situation in Gaza überschattet das Opferfest. Das ist im Gespräch mit Berliner Palästinensern deutlich zu spüren. Und noch etwas lässt sich kaum verleugnen. Eine schleichende Entfremdung. Die Debatte in Deutschland kreise um die Solidarität mit Israel, beklagen Johanna Hassoun und Yassin Khalife. Für das Leid der Palästinenser sei dagegen kaum Platz.
Wie geht es eigentlich palästinensischen Menschen in Deutschland? Sind sie noch ein Teil der Gesellschaft? Fühlen sie sich als Teil der Gesellschaft? Ich kann Ihnen sagen, ich kenne keinen Palästinenser, keine Palästinenserin, die sagt, nee, für mich hat sich nichts verändert.
Ich habe schon das Gefühl, dass insbesondere die Dialogbereitschaft bei vielen Gläubigen abgenommen hat und auch das Vertrauen in Politik und in Medien. Und ja, viele das Gefühl haben, nicht mehr vollwertiges Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und das ist aus meiner Sicht sehr erschreckend und ich möchte mich mit diesem Zustand nicht anfreunden.
Deswegen kämpfen beide auch für den Dialog. Johanna Hassoun geht mit dem Deutsch-Israeli Shai Hoffmann in Schulen, um mit Jugendlichen über den Nahostkonflikt zu sprechen. Yassin Khalife hat, gemeinsam mit der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, das Projekt Dialogräume gegründet, damit sich Palästinenser und Israelis in Berlin angstfrei begegnen können.
Matthias Bertsch hat mit palästinenserischen Berlinern über ihre Gedanken zum Opferfest gesprochen. Und damit um 13 Minuten nach 8 zu unserem Kolumnisten Thomas Hollmann, der guckt nach Mallorca, denn die Insel scheint auch der neue Hotspot für Selbstdarsteller zu sein. So ist der 18-jährige Freddy zum Ballermann gereist, um dort öffentlichkeitswirksam einen Monat ohne Hotel und Unterkunft durchzufeiern. Puh. Dass Freddy das geschafft hat, hält unser Kolumnist Thomas Hollmann für bedenklich.
100 Sekunden Leben.
Freddy ist ein freundlicher junger Mann. Er lacht viel bei Instagram und TikTok. Dort ließ er die Welt an seiner Challenge teilhaben. Planlos an der Playa. 30 Tage Ballermann ohne Bleibe. Nun haben auch schon andere ihre Hotelkosten im Saufurlaub gespart, aber 30 Tage draußen pennen ist eine Herausforderung. Wobei Herausforderungen bekanntlich dazu da sind, bestanden und vom Nächsten überboten zu werden. Erst recht in Zeiten von Internet-Challenges. 60 Tage ohne alles, 90 Tage und kein Ende. Der Spaß der temporären Obdachlosigkeit ließe sich noch steigern. Was die Hoteliers am Ballermann beunruhigen dürfte. Die 300 Euro, die Freddy dabei hatte, waren nach 2 Wochen weg. Aber dank seiner bei Instagram und TikTok erlangten Popularität wurden ihm zahlreiche Alkohol- und Nahrungsmittelspenden zuteil. Und seinen Koffer konnte er bei Fans im Hotel abstellen und dort auch mal duschen, was ihn davor bewahrte, zu einer schnorrenden Geruchsbelästigung zu mutieren. Einmal wurde Freddy in der Disco auf die Bühne gerufen, um sich dort einen überdachten Schlafplatz zu ertanzen. Das hat er geschafft. Aber das musste die Ausnahme bleiben, funktioniert eine Survival-Challenge doch nicht mit plüschigen Kopfkissen. Also nächtigte Freddy am Strand unter Tretbooten auf Parkbecken und in Hotellobbys, bis der Monat um war. Inzwischen ist Freddy wieder zu Hause, aber zu lang will er sich bei Mutter nicht ausruhen. Er plant bereits seine nächste obdachlose Saufstaffel auf Ibiza. Dabei dachte ich immer, Berlin sei die erste Adresse für viral gehen wollende Selbstdarsteller.
Puh, unser Kolumnist Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Da hat eben auch Jakob Rüger so ein bisschen die Augen verdreht, kann ich Ihnen mal verraten. Er sitzt mir gegenüber aus unserer RBB 24 Sportredaktion, aber wir wollen nicht über Sauftouren und Selbstdarsteller reden, nee. Jakob, sondern über den großen Traum vom Big City Club, Hertha BSC und die Investoren. Diese Geschichte bekommt heute möglicherweise nämlich ein neues Kapitel. Nach der Insolvenz von 777 werden die Hertha-Anteile des US-Investors heute in New York meistbietend versteigert. Jakob, was bedeutet das für die Hertha-Anteile?
Also es handelt sich um 78,8% an der Hertha GmbH und Co. KGaA, also quasi der Profifußballabteilung der Berliner. Es könnte einen neuen Investor geben, der mit Hertha zusammenarbeiten muss. Der Verein hat in dem Fall eigentlich ein Vetorecht, damit nicht jeder die Anteile kaufen kann, wie es sich nun bei der Auktion verhält mit diesem Vetorecht, ist allerdings noch völlig unklar. Die Versteigerung soll Berichten zufolge heute um 16 Uhr deutscher Zeit in New York stattfinden. Interessierte Bieter können per Video zugeschaltet werden. Also wenn du noch so ein paar Millionen übrig hast, nur zu.
Absolut, ne? Wenn ich die nicht auf Mallorca versaufe, obdachlos, dann kaufe ich Hertha-Anteile. Nein, aber warum werden die Anteile überhaupt versteigert?
Also 2023 hat die US-Investmentfirma 777 die Hertha-Anteile von Lars Windhorst gekauft. 777 ist oder, naja, sagen wir mal besser, war ein Unternehmen, das in Immobilien, Energie, Sport und in Fluggesellschaften investiert hat. Neben Hertha hatten sie Anteile am CFC Genua in Italien, Standard Lüttich in Belgien oder auch Vasco da Gama in Brasilien. Es gab immer wieder Berichte über finanzielle Schwierigkeiten bei 777 und vor einem Jahr war das Unternehmen dann insolvent. Die Versicherungsgesellschaft Advantage Capital Holdings ist Hauptgläubiger von 777 Partners und kontrolliert das Unternehmen und die haben diese Auktion initiiert. Es gibt Medienspekulationen, dass Advantage Capital Holdings unter anderem die Hertha-Anteile selbst heute ersteigern will, um sie aus der Insolvenzmasse herauszulösen. Für diese Theorie spricht, dass die Versteigerung sehr kurzfristig anberaumt und öffentlich erstaunlicherweise kaum beworben wurde.
Okay, da komme ich dann also doch nicht zum Zuge, aber was können...
Man kann sich immer noch einschalten.
Was können die denn, die jetzt Hertha-Anteile bekommen? Was können die damit anfangen? Gehört ihnen dann Hertha?
Nein, das geht rein rechtlich nicht in Deutschland aufgrund der 50+1-Regel, wonach die Entscheidungsgewalt immer beim Mutterverein liegen muss, anders als zum Beispiel in der englischen Premier League. Wer diese Hertha-Anteile besitzt, entscheidet also nicht über den Trainer, den Präsidenten oder den Manager. Er kann auch kein Geld aus dem Verein ziehen. Er hat lediglich Sitze im Aufsichtsrat, der zum Beispiel die Bilanzen des Vereins kontrolliert. Die Anteile sind eigentlich nur Spekulationsobjekt. Also du kaufst die jetzt und wettest darauf, dass der Verein sportlich und finanziell wächst. Das steigert den Wert deiner Anteile, die du dann idealerweise mit Gewinn verkaufen kannst. Das ist das Geschäftsmodell, das im Fall von Hertha in den letzten Jahren aber, naja, sagen wir mal, nicht wirklich erfolgreich war.
Nee, da bin ich dann doch nicht so interessiert. Könnte denn Hertha auch seine Anteile selbst zurückkaufen?
Ja, das wäre theoretisch möglich für die Klamme Hertha. Es gab in den letzten Monaten auch Informationen aus dem Umfeld des Vereins, dass diese Möglichkeit mit Geldgebern langfristig geprüft wird. Allerdings kommt die Auktion jetzt, glaube ich, zu kurzfristig, um entsprechende zweistellige Millionensummen aufzutreiben. Hertha war übrigens gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.
Hertha BSC bekommt heute möglicherweise einen neuen Investor. Die Anteile von 777 werden in New York versteigert ab 16 Uhr unserer Zeit. Jakob Rüger will, glaube ich, selber auch nicht mitsteigern.
Nee, danke.
Danke dir.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und ich frage jetzt nicht, ob Matthias an Hertha-Anteilen interessiert ist, sondern wie es auf den Straßen aussieht.
Da kann ich Auskunft geben. Stadtverkehr Berlin. A100 Stadtringhöhe Detmolder Straße in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten jeweils die rechte Spur gesperrt. Stockender Verkehr aktuell in Marzahn, Landsberger Allee, Stadteinwärtshöhe, Märkische Allee, Prenzlauer Berg, rund um die Kreuzung Schönhauser Allee und Schiefelbeiner Straße. Spandau am Juliusturm, Oberschöneweide und Köpenick auf den Umfahrungen für die Wuhlheidebrücke. Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen. Bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Betroffen unter anderem Blücher und Zossener Straße, Tempelhofer und Waterloo-Ufer und Gitschiner Straße. Tiergarten, die John Foster Dulles Allee zwischen Jezak-Rabin-Straße und Spreeweg wegen einer Sportveranstaltung bis 12 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Und zur U-Bahn. Die U5 hält wegen eines Polizeieinsatzes zurzeit nicht an der Station Bundestag.
8.20 Uhr. Einen schönen guten Morgen. Ich bin Angela Ulrich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Friedrich Merz durfte aufgeatmet haben. Er bekommt lauter gute Noten für seine Visite in Washington bei Donald Trump. Regelrecht überschwänglich freundlich war der US-Präsident zum Kanzler. Aber was bleibt davon übrig, wenn der Staub sich gelegt hat? Matthias Wetzel hat die Meldungen.
Deutsche Politiker haben den Antrittsbesuch von Kanzler Merz bei US-Präsident Trump positiv bewertet. Außenminister Wadephul sprach am Abend im ZDF von einem guten Auftakt. Merz habe vor allem beim Thema Ukraine seinen Punkt machen können, so der CDU-Politiker. Ähnlich äußerte sich die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann. Im rbb24-Inforadio sagte sie, Merz habe deutlich gemacht, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht. Das sei wichtig gewesen, weil Trump das angegriffene Land auf eine Stufe mit Russland gestellt habe. Hier habe Merz schnell reagiert und klargestellt, dass Russland der Aggressor ist, sagte Strack-Zimmermann. Merz selbst hat direkt nach dem Treffen ebenfalls eine positive Bilanz gezogen. Man habe eine gute Grundlage für weitere Gespräche gelegt. Die Europäische Union hat Handelsvorteile für die Ukraine nach 3 Jahren auslaufen lassen. Wie die EU-Kommission mitteilte, gelten seit Mitternacht wieder die alten Regelungen. Es solle aber möglichst schnell ein neues Abkommen ausgehandelt werden. Die EU hatte nach Beginn des russischen Angriffskrieges vor gut 3 Jahren ukrainische Waren von Zöllen befreit, um die Wirtschaft des Landes zu stärken. Dagegen haben Landwirte vor allem in den östlichen EU-Ländern protestiert. Sie kritisierten eine unfaire Konkurrenz durch günstige Agrarimporte aus der Ukraine. Jetzt gilt wieder, dass nur für begrenzte Warenmengen die Importzölle reduziert werden. Ukrainische Agrarverbände befürchten, dass dadurch Deviseneinnahmen von mehr als 3 Milliarden Euro wegfallen. Der Bundestag beschäftigt sich am Vormittag mit den Plänen der Bundesregierung zur Verschärfung der Migrationspolitik. Die Vorlage aus dem CSU-geführten Innenministerium sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten, die keinen anerkannten Asylstatus haben, zunächst nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher können jeden Monat 1.000 Visa für den Familiennachzug von sogenannten subsidiär Schutzberechtigten ausgegeben werden. Ein weiteres Thema im Parlament heute ist der Mindestlohn. Sowohl Grüne als auch Linke wollen, dass er auf 15 Euro im Monat pro Stunde steigt und haben jeweils Anträge dazu eingereicht. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben mehrere Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen. Es habe sich um unterirdische Einrichtungen gehandelt, in denen Drohnen hergestellt und gelagert wurden, hieß es. Unser Korrespondent für den Libanon, Moritz Behrendt.
Die israelische Luftwaffe hat mindestens 10 Angriffe auf die südlichen Vorstädte der libanesischen Hauptstadt Beirut geflogen. Auch das Dorf Ein Kana im Süden des Landes wurde mit Raketen beschossen. Nach Warnungen durch das israelische Militär verließen tausende Menschen fluchtartig die südlichen Vorstädte Beiruts. Die Vereinten Nationen riefen dazu auf, Aktionen zu unterlassen, die den im November zwischen Israel und dem Libanon geschlossenen Waffenstillstand gefährden könnten. Die Angriffe am Vorabend des islamischen Opferfests hätten Angst und Panik in den Vororten Beiruts ausgelöst. Libanons Präsident Aoun und Premierminister Salam verurteilten die Luftschläge als Bruch internationaler Vereinbarungen.
Ein Bundesgericht in den USA hat den Einreisestopp für ausländische Harvard-Studenten vorerst blockiert. Laut der Richterin hat die Universität ausreichend nachgewiesen, dass ihr dadurch ein unmittelbarer und nicht wiedergutzumachender Schaden entstehen würde. Bis zu einer Anhörung vor Gericht sollen deshalb die geltenden Regeln beibehalten werden. Präsident Trump geht seit Monaten gegen Harvard vor. Vorgestern hatte er angeordnet, fast allen Ausländern, die dort studieren wollen, die Einreise zu verweigern. Dagegen hat die Hochschule geklagt. In Berlin-Kreuzberg beginnt am Nachmittag das Straßenfest zum Karneval der Kulturen. Auf dem Blücherplatz sind bis Montag viele Stände und 3 Bühnen aufgebaut. Ricardo Westphal, RBB 24.
4 Tage lang Bühnenprogramm und Partys, kreative Workshops und viele Essensstände. Der Karneval der Kulturen findet seit 1996 statt. Im vergangenen Jahr wurden 1,1 Millionen Besucherinnen und Besucher gezählt. Der Höhepunkt ist die Parade. Diesmal zieht sie am Sonntag aber durch Friedrichshain wegen einer Dauerbaustelle auf der Gneisenaustraße. Start ist auf der Frankfurter Allee, dann geht's weiter auf der Karl-Marx-Allee. 68 Gruppen mit insgesamt mehr als 4000 Akteuren sind am Sonntag bei dem Umzug dabei, sagen die Veranstalter.
Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter zunächst meist bedeckt, später aufgelockert mit Schauern und kurzen Gewittern, dabei stürmisch. Die Höchstwerte 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Adlershof 15 Grad, in Dahlem 14, in Senftenberg 19, in Küritz 14 Grad. Morgen wechselhaft mit Sonne, ab Mittag auch Schauer und einzelne Gewitter 20 bis 24 Grad. Die Zeit 8.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio
mit Angela Ulrich. Am Tag danach gibt es ziemlich viel Lob für Friedrich Merz. Immerhin hat er den US-Präsidenten bei seinem Besuch in Washington und dann eben auch im Oval Office nicht gegen sich und Deutschland aufgebracht. Die beiden haben einen ganz guten Ton gefunden, so kommentieren das die meisten, auch wenn es ja schon spannend ist, dass man über so ein Ergebnis schon ja fast erleichtert und zufrieden ist. Von Ergebnissen so eines Treffens ist ja schon lange nicht mehr die Rede. Darüber habe ich mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann gesprochen. Sie ist die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament von der FDP, hat mir gesagt, dass sie das von der ersten bis zur letzten Sekunde verfolgt hat, was da in Washington passiert ist. Und sie hat das ebenfalls positiv gesehen. Merz habe seine Sache gut gemacht, hat mir Frau Strack-Zimmermann gesagt.
Ja, das hatte er. Und ich muss sagen, da haben sich ja zwei Männer getroffen, die ja nun große Nationen hinter sich wissen und dass im Vorgespräch, also auch im öffentlichen Vorgespräch, man mehr darauf geachtet hat, wer wie, wo, wann die Augenbrauen zucken lässt oder was sein könnte, ist schon bizarr genug. Aber Merz hat es gut gemacht und ich glaube, er war erleichtert, dass Trump mehr über sich gesprochen hat, ihn dann auch eingebunden hat ins Gespräch, aber dass auch die Herren auf der Couch neben Herrn Trump, also sowohl der Vizepräsident als auch der Außenminister, brav da saßen und nicht zu Wort kamen.
Sie sind ja selbst als Frau der offenen Worte bekannt. Hätten Sie sich noch mehr Klartext von Merz gewünscht?
Nein. Ich glaube, man muss das mal ganz nüchtern sehen. Trump hat sich selbst gelobt, hat gesagt, dass ohne oder wenn es ihn gegeben hätte und 2020 sei er ja betrogen worden und sein Wahlsieg, das wurde ja auch immer wieder eingebaut, dass Trump erstmal über sich selbst gesprochen hat und dann Bezug genommen hat auf den Kanzler. Ich glaube, dass Merz, ich glaube nicht nur, sondern Merz hat es geschickt gemacht. Gut, er hat auf die deutschen Wurzeln des Präsidenten hingewiesen, hat ihm ja auch ein sehr schönes Geschenk gemacht, eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob Trump das wirklich so schön findet, weil seine deutschen Wurzeln ihm ja eher unangenehm sind. Aber es war eine höfliche Geste. Ich glaube, das ist wichtig. Und was noch wichtiger war, wenn wir auf das Thema US-Streitkräfte kommen, hat Trump gesagt, selbstverständlich bleiben die Soldaten in Deutschland. Beim Thema Ukraine-Russland, und ich glaube, das ist bemerkenswert, hatte Merz die Chance, sehr deutlich zu sagen, im Gegensatz zum Präsidenten, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht und wer der Aggressor ist, nämlich Russland, welches mordet und Kinder verschleppt. Ich glaube, das ist deswegen so wichtig gewesen, weil Trump ja in seiner, darf ich das sagen, bizarren Art, ja wirklich im Laufe des Gesprächs gesagt hat, dass man müsse die Kinder oder das sei ja bei dem Kampf, er hört jetzt auf, bei diesem furchtbaren Krieg, darauf hingewiesen hat, naja, manchmal muss man Kinder kämpfen lassen, irgendwann hören sie dann selber auf. Er hat damit nämlich die Ukraine auf die Ebene Russlands gehoben, lasst die beiden sich mal knüppeln und dann irgendwann hören sie auf. Das ist natürlich schon seltsam. Und das hat Merz, finde ich, sehr schnell in diesen Sekunden gerade gerückt, wo Deutschland steht.
Ja, das war der Moment, wo er am klarsten widersprochen hat und eben klargemacht, wer der Aggressor ist, Russland. Aber glauben Sie, dass Trump dann da auch eine Lernkurve hat nach so einem Einwurf von Merz oder verpufft das sowieso?
Naja, das ist die Frage. Also ich glaube, dass nach dem Gespräch Merz mit Sicherheit sehr aufgeräumt war, hinter den Kulissen mit dem Präsidenten zu sprechen. Man hörte die Steine vom Herzen bis nach Deutschland poltern. Was dann einzeln besprochen wurde, wissen wir nicht. Aber es ist mit Sicherheit besser so als anders. Und wenn Trump nach Deutschland kommen sollte, beziehungsweise was momentan noch wichtiger ist, im Begriff, dass die NATO sich jetzt trifft, ist das schon ein wichtiges Zeichen und auch einfach eine gute Atmosphäre. Wir müssen ja beim amerikanischen Präsident, wenn ich das so sagen darf, arbeiten mit dem, was am Tag des Momentes relevant ist. Wir wissen natürlich nicht, was ein, zwei, drei Wochen später ist. Und diese Unberechenbarkeit macht das Arbeiten im Grunde so schwierig mit Trump. Vielleicht noch eine Sache, die ich, wie soll ich mal sagen, wenn man das in dem Kontext sagen darf, eigentlich lustig fand. Er wurde ja von einem Journalisten gefragt, Mr. Trump, macht Deutschland genug in Fragen der Verteidigung? Dann hat er ja gesagt, ja, die machen jetzt genug, aber mehr sollen sie auch nicht tun. Da behalten wir sie ganz im Auge. Da wollte er, glaube ich, einen kleinen Scherz machen, was ich persönlich auch ausgesprochen lustig empfand. Ich hoffe, es war ein Scherz und nicht mehr.
Hm. NATO-Gipfel, Sie haben es schon angesprochen, Ende Juni in Den Haag und auch G7, da wird ja dann auch nochmal rauskommen, ob das diese Freundschaft oder diese Beziehung zumindest zwischen Merz und Trump irgendwelche Dauer haben könnte. Eine Frage noch, weil die geht an Sie auch, weil das auf EU-Ebene verhandelt wird. Die Zölle, da stehen ja Riesenzölle der USA im Moment noch im Raum und da muss die EU verhandeln. Dass es jetzt zumindest dieses Treffen von Merz mit Trump gab, hilft das im Prinzip auch der EU, Ursula von der Leyen, in der Zollpolitik voranzukommen?
Naja, Merz hat jetzt für die Bundesrepublik Deutschland gesprochen. Merz hat keinen Auftrag bekommen, für die EU zu sprechen. Man darf ja nicht vergessen, in der EU sitzen noch 26 andere Länder. Soweit würde ich nicht gehen. Aber dass jetzt mal grundsätzlich das größte Land Europas, dass das ein positiver Einstieg war, ist immer hilfreich. Die Gespräche in Europa werden mit Sicherheit härter werden. Aber ich glaube, wir sollten das jetzt nicht relativieren.
Das sagt Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Sie ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament. Und auch sie zollt Friedrich Merz Respekt für sein Treffen mit Donald Trump in Washington. Eine Minute nach 8:30 ist es. Und wir gucken in Berlin auf ein Thema, das besonders Eltern betroffener Kinder beschäftigen wird. Es geht um Inklusion und das Recht auf inklusive Bildung ist nämlich in der UN-Behindertenrechtskonvention festgeschrieben. Aber Thema musste das wohl sein, gestern trotzdem im Bildungsausschuss des Abgeordnetenhauses, weil es Streit darum gibt. Es ist ein neues System installiert der Bildungssenatorin für Schulen, wo es welche personelle Unterstützung gibt. Und da fühlen sich Schulen in sozialen Brennpunkten inzwischen schlecht zugeteilt. Warum, erklärt rbb24 Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann.
Rund 600 Kinder lernen an der Christian-Morgenstern-Grundschule in Spandau, einer Schule in einem sozialen Brennpunkt. 66 der Kinder haben einen sonderpädagogischen Förderbedarf. Für das kommende Schuljahr rechnet Schulleiterin Karina Jeniche durch ein neues Stundenzumessungssystem allerdings mit weniger Lehrerstellen, um sie zu unterstützen. Die genaue Zahl kann sie momentan noch nicht beziffern, sagt aber:
Jede Kraft, die ich weniger habe, das hat Auswirkungen. Die habe ich erstmal nicht zur Verfügung, um die Kinder optimal zu fördern. Dennoch werden wir im nächsten Jahr den Regelunterricht gut abdecken können. Wir müssen halt gucken, dass wir die zusätzlichen Förderangebote, gerade die ganz individuellen, so organisiert kriegen, dass für alle Kinder immer noch was Gutes rauskommt.
Im Bildungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses stößt die neue Förderstundenzumessung an die Schulen auf Kritik. Bisher wurde die Unterstützung so berechnet, dass Schulen mit vielen sozial benachteiligten Kindern mehr Förderstunden bekamen, weil sie mehr Förderbedarf haben. Ab Sommer sollen die Schulen dagegen eine Grundausstattung für die Unterstützung von Inklusionskindern erhalten. Wenn sie darüber hinaus mehr Stunden brauchen, müssen sie sie beantragen. Franziska Brichtzi von der Linken ist skeptisch.
Die Fachbeiräte und auch andere Beteiligte haben ja deutlich gemacht, dass sie das für nicht gut halten, die Sonderpädagogik-Zumessung quasi mit dem Rasenmäher davor zu gehen, sondern wirklich nach dem individuellen Bedarf zu gucken. Wird der Senat sich das nochmal ansehen?
Die Grünen werten die Senatspolitik als Rückschritt für die inklusive Bildung. Kritik kommt aber nicht nur von Seiten der Opposition, sondern auch aus den Reihen der schwarz-roten Koalition. Der SPD-Abgeordnete Marcel Hopp pocht darauf, die Unterstützung müsse sich auch in einer Mangelsituation an den konkreten Bedarfen an den Schulen orientieren. Die Bildungsverwaltung wiederum verteidigt ihr Vorgehen, das neue Zumessungssystem sei zielgenauer. Die Schulen hätten eine verlässliche Grundausstattung plus ihre individuell beantragten Stunden für die sonderpädagogische Unterstützung. Laut Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch, CDU, mangelt es auch nicht an Ressourcen, sprich am Geld für die inklusive Schule, sondern sie sagt:
Wir haben einen akuten Fachkräftemangel.
Die Zahl der Kinder mit Förderbedarf dagegen steige, gerade im Bereich geistige Entwicklung und emotional-soziale Entwicklung. Trotz ihrer Personalsituation versucht Schulleiterin Karina Jeniche optimistisch zu bleiben, wenn es darum geht, die Kinder individuell zu fördern.
Wir werden es immer noch hinkriegen fürs nächste Jahr, aber es wird schwieriger werden.
Sie werde Klassen mit besonders vielen Kindern mit Förderbedarf durch insgesamt 5 pädagogische Unterrichtshilfen ihrer Schule unterstützen.
Inklusion, aber wie? Ein Thema, das in Berlin für Streit sorgt. Kirsten Buchmann war das.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Gleich 5 Minuten nach 9:30. US-Präsident Donald Trump und die Zölle, habe ich ja gerade auch ein bisschen zumindest mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann drüber gesprochen. Die Folgen sind in der deutschen Wirtschaft längst schon angekommen. Das Statistische Bundesamt hat gerade frische Zahlen veröffentlicht. Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion kennt die. Johannes, wie sehen sie aus?
Ja, zunächst muss man mal einordnen, was das für Zahlen sind. Es geht um den Monat April. Damals hatte Trump ja eine Reihe von Zöllen angekündigt, dann relativiert und einige auch gleich wieder für 90 Tage ausgesetzt. Insofern sehen wir in der Statistik also nur einen Teil der Zölle, die dann auch wirklich umgesetzt wurden. Insgesamt sind die Ausfuhren im April gegenüber März um 1,7% gesunken. Gegenüber dem April des Vorjahres ist das ein Minus von 2,7%, also ein etwas deutlicheres Minus.
Und wie groß sind die Auswirkungen der Zölle?
Ja, wenn wir uns die Gesamtzahlen anschauen im April, da wurden Waren im Wert von insgesamt 131 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert, davon 13 Milliarden in die USA. Das ist also ein Anteil von rund 10%, also ein relativ kleiner Anteil doch. Und wenn wir uns den ansehen, dann haben es die Exportzahlen in die USA allerdings in sich. Minus 10,5% sehen wir da, also doch ein ziemlich deutliches Minus. Die deutsche Wirtschaft hat offenbar zunehmend Probleme, ihre Güter in den USA zu verkaufen.
Also dann doch ziemlich deutliche Folgen der US-Zollpolitik?
Tja, wenn es denn so einfach wäre, das lässt sich eben leider so genau nicht sagen, denn die Zollpläne, die waren ja nun vorher nicht unbekannt. Also haben Großhändler natürlich und Hersteller versucht, vor dem Zolltermin so viel wie möglich Waren in die USA zu schaffen. Und das sehen wir auch an den Zahlen. Der Export, der stieg durch diesen Vorzieheffekt im März auf 14 Milliarden Euro. Also wir sehen einen Effekt durch die Zölle, wie der sich aber nun genau abgrenzen lässt, das ist zumindest aus den vorliegenden Zahlen bisher so genau nicht erkennbar.
Und was sagen die Ausfuhren in die Europäische Union über die Exportstärke der deutschen Wirtschaft?
Naja, da sieht es besser aus als erwartet. Da sehen wir ein leichtes Plus von 0,9%. Der Binnenhandel in der EU wächst. Das ist deutlich erkennbar und Deutschland liefert mehr. Das stabilisiert und dämpft dann auch etwas die Verluste im Handel mit den USA. Zum Glück aber unter dem Strich eben ein Minus von 1,7% gegenüber dem Vormonat gemessen an der wirtschaftlichen Drohgebärde von Trump ist das natürlich ziemlich glimpflich. Also insgesamt ist die deutsche Wirtschaft da mit einem blauen Auge erstmal davongekommen.
Das sagt Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion. Die Temperaturen in Brandenburg und Berlin steigen langsam an. Wir sind in Cottbus bei 19, Frankfurt-Oder bei 18 Grad, im Stadtgebiet von Berlin 15 bis 17 Grad. 24 sollen es heute noch werden. Tja, und es könnte immer wieder ein paar Schauer geben. Und so stimmen wir uns auch aufs Pfingstwochenende ein. Eher durchwachsen das Ganze. Temperaturen am Wochenende dann auch 19 bis 24 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Matthias Wetzel.
Vorsicht auf der A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Freiwalde und Duben. Ein defektes Fahrzeug im weiteren Verlauf zwischen Ruhland und Ortrand. Ein Reifen auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin. Stockender Verkehr im Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee und Schiefelbeiner Straße, Fenfuhl stadteinwärts auf der Landsberger Allee vor dem Weißenseer Weg und Oberschöneweide und Köpenick auf den Umfahrungen für die Wuhlheidebrücke. Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz betroffen, unter anderem Blücher- und Zossener Straße, Tempelhofer und Wachterloh Ufer, Gitschiner Straße, außerdem rundherum stockender Verkehr zurzeit. Pankow, Gesundsbrunnen wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke wird gegen 9 Uhr die Wollangstraße zwischen Schulze und Nordbahnstraße gesperrt bis Anfang Dezember. Auf den Umfahrungen müssen Sie mit Stau rechnen. Und zur S-Bahn auf den Linien S3, 5, 7, 75 und 9 Verspätungen und Ausfälle. Grund sind Personen auf den Gleisen. Und zur U-Bahn, die U5 fällt wegen eines Polizeieinsatzes nach wie vor nicht an der Station Bundestag.
8.39 Uhr. Einen schönen guten Morgen. Ich bin Angela Ulrich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Normalerweise gibt's nicht so viel Lob für ein Treffen, bei dem streng genommen gar nichts wirklich rauskam. Keine Vereinbarungen, keine Abmachungen, keine neuen Pläne. Aber Friedrich Merz ist unfallfrei durchs Weiße Haus gekommen, hat sich nicht angeschrammt. Und das führt zu viel Lob für den deutschen Bundeskanzler Matthias Wetzel.
Deutsche Politiker haben wegen des Antrittsbesuches von Kanzler Merz bei US-Präsident Trump überwiegend positiv reagiert. Außenminister Wadefuhl sprach am Abend im ZDF von einem guten Auftakt. Die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann sagte im RBB 24 Inforadio, Merz habe seine Sache gut gemacht. Wichtig sei gewesen, dass er beim Thema Ukraine klargestellt habe, dass Russland der Aggressor ist. Aus dem Hauptstadtstudio Eva Ellermann.
Kritisch hat sich die außenpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion geäußert. Deborah Düring sagte im Deutschlandfunk, Merz habe sich bei Trump angebiedert. Er habe die Chance vertan, für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einzutreten. Bundeskanzler Merz selbst hat unmittelbar nach dem Besuch im Weißen Haus im ARD-Brennpunkt die Gesprächsatmosphäre gelobt. Seine Einladung, nach Deutschland zu kommen, habe Trump angenommen.
Russland hat die Ukraine in der Nacht offenbar wieder massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Ziele seien die Hauptstadt Kiew und andere größere Städte und Regionen im Westen des Landes gewesen, meldeten mehrere ukrainische Medien. In allen Landesteilen sei Luftalarm ausgelöst worden. In Kiew wurden laut Bürgermeister Klitschko mehrere Menschen getötet, in verschiedenen Stadtteilen gerieten Wohnhäuser in Brand, auch zivile Infrastruktur ging in Flammen auf. Der Bundestag beschäftigt sich am Vormittag mit Plänen der Bundesregierung zur Verschärfung der Migrationspolitik. Die Vorlage aus dem CSU-geführten Innenministerium sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten, die keinen anerkannten Asylstatus haben, zunächst nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher können jeden Monat 1.000 Visa für den Familiennachzug von sogenannten Subsidiärschutzberechtigten ausgegeben werden. Ein weiteres Thema im Parlament heute ist der Mindestlohn. Sowohl die Grünen als auch die Linken wollen, dass er auf 15 Euro pro Stunde steigt. Jeweils haben sie dazu Anträge eingereicht. Der Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Tiesler, will mehr Schutzräume in Deutschland schaffen. Zur Begründung nannte er in der Süddeutschen Zeitung die wachsende Sorge, Russland könnte in einigen Jahren NATO-Gebiet angreifen. Tiesler schlug vor, zunächst Tunnel, U-Bahnhöfe, Tiefgaragen und Keller zu Schutzräumen auszubauen und so 1 Million Plätze zu schaffen, in denen Menschen zur Not auch übernachten könnten. Im Sommer will das Amt ihm zufolge ein konkretes Schutzraumkonzept vorstellen. Im eskalierenden Streit mit US-Präsident Trump droht der Tech-Milliardär Musk jetzt damit, keine Astronauten mehr zur ISS zu befördern. Er schrieb, sein Unternehmen SpaceX werde sofort damit beginnen, die Dragon-Raumkapsel außer Betrieb zu nehmen. Aus Washington, Ralf Borchert.
Begonnen hatte es nach Musks offiziellem Ausscheiden als Regierungsberater mit der scharfen Kritik an Trumps Steuer- und Haushaltsgesetz. Trump erhöhe die Staatsverschuldung, statt sie zu senken, so der zentrale Vorwurf. Trump gab zurück, Musk sei nur sauer, weil der Steuervorteil für den Kauf seiner E-Autos mit dem Gesetz wegfalle. Seitdem geht es Schlag auf Schlag. Musk postet, ohne ihn hätte Trump nie die Wahl gewonnen und droht damit, eine eigene, neue politische Partei in den USA zu gründen. Trump gibt zurück, Musks Firmen könnten weitere Fördergelder und Regierungsaufträge verlieren. Wie es zwischen US-Präsident und reichstem Mann der Welt weitergeht, scheint offen.
8.43 Uhr der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht im Landkreis Oder Spree auf der B168. Zwischen Fürstenwalde Spree und A12 sind Radfahrer unterwegs. Mit einem Straßenfest in Berlin-Kreuzberg beginnt am Nachmittag der Karneval der Kulturen. Bis Pfingstmontag gibt es rund um den Blücherplatz Musik, Theater und Performances von etwa 830 Künstlerinnen und Künstlern. Dazu kommen viele Stände mit Kunsthandwerk, Essen und Getränken. Der traditionelle Straßenumzug am Sonntag zieht wegen Bauarbeiten erstmals nicht durch Kreuzberg und Neukölln, sondern über die Frankfurter Allee und die Karl-Marx-Allee in Friedrichshain. Die Co-Leiterin des Karnevals Seifert wies im rbb24-Inforadio Bedenken von Anwohnern wegen des anfallenden Mülls zurück. Man werde den Kiez so verlassen, wie man ihn vorgefunden hat. Das Interview können Sie nach den Nachrichten hören. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Zunächst meist bedeckt, später aufgelockert, mit Schauern und kurzen Gewittern, dabei stürmisch, die Höchstwerte 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 15 Grad, in Dahlem 14, in Cottbus 19, in Perleberg 14 Grad. Morgen wechselhaft mit Sonne, ab Mittag auch Schauer und einzelne Gewitter, 20 bis 24 Grad. Die Zeit 8.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich. Und Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. Karneval der Kulturen heißt es wieder an diesem Pfingstwochenende in Berlin. Musik, Akrobatik, bunte Fantasie, volle Kostüme. Bekannt und beliebt. Heute geht's ab 16 Uhr mit dem traditionellen Straßenfest los am Blücherplatz in Kreuzberg. Das also wie immer. Aber der Umzug danach am Sonntag, der läuft diesmal nicht durch Kreuzberg wegen Bauarbeiten dort, sondern durch Friedrichshain, durch die Frankfurter und die Karl-Marx-Allee. Da sind die Meinungen der Anwohner gespalten.
Ich freue mich darüber, dass man nicht nach Kreuzberg muss, sondern dass wir es hier in Friedrichshain selber haben.
Kultur und ein bisschen Bewegung auf der Straße, nicht schlecht, wenn das dann ringsherum eben auch einigermaßen, ich sag mal, sauber und qualifiziert zugeht.
Denn Anwohner haben schlechte Erfahrungen. Es gab da früher ein Bierfest, die Biermeile.
Natürlich waren wir traumatisiert hier 3 Tage Remi-Demi und vollgepinkelte Hauseingänge und übergebende Bierfestbesucher. Das reicht einem. Das muss man nicht nochmal haben. Ich hoffe, ich irre mich, aber ich fürchte das Schlimmste.
Fürchte das Schlimmste, sagt dieser Anwohner. Darüber habe ich mit Anna-Maria Seifert gesprochen, der Co-Chefin des Karnevals der Kulturen, und sie zunächst gefragt, ob sie diese Skepsis verstehen kann.
Ich kann das gut verstehen, denn ich bin selbst Friedrichshainerin. Also insofern teile ich da natürlich das ein oder andere Thema. Also ich war auch bei der Biermeile und fand das schwierig, aber das kann man eben nicht vergleichen. Das sind für mich 2 verschiedene Dinge. Also die Biermeile hat 3-4 Tage stattgefunden. Wir sind innerhalb von 24 Stunden rein und dann auch wieder raus. Wir haben wahnsinnig viele Maßnahmen getroffen. Wir haben neben dem ganzen Toiletten angeboten, die wir natürlich auch zeigen. Ist aber auch so, dass wir ein Clean-Up-Day machen, den haben wir letztes Jahr gemacht. Einen Tag nach dem Umzug ist es so, dass wir mit so 40 freiwilligen Menschen nochmal durch den Kiez gehen und dann wirklich so Zigaretten nochmal aus dem Busch sammeln. Also wir machen uns da wirklich einiges an Aufwand, schützen den Mittelstreifen, die Grünfläche tatsächlich vor Trittschutz. Wir möchten selbst von uns aus auch den Kiez so verlassen, wie wir ihn vorgefunden haben, und tun das bestmöglich, dass das nicht immer komplett funktioniert. Das verstehe ich auch. Aber es ist uns wirklich ein besonderes Anliegen.
Da treiben Sie also wirklich eine Menge Aufwand. Und Aufwand ist ja auch der Zug an sich. 68 Gruppen mit insgesamt mehr als 4000 Akteuren sind in diesem Jahr dabei. Wie werden die eigentlich ausgesucht? Wer darf dabei sein, wer nicht?
Ausgesucht werden die gar nicht. Also das ist eine gute Frage. Ich danke Ihnen auch dafür. Weil es ist so, dass wir natürlich einen Code of Conduct haben, in dem wir auch sagen, jede Gruppe, die mit einem bestimmten Konzept kommt, kann sich bewerben. Also man muss natürlich ein gutes Konzept haben, es muss zu unserem Code of Conduct passen, die darf auch teilnehmen. Das bedeutet, man kann sich im Januar, Februar bei uns bewerben und mit einem Konzept, ob das ein politisches Thema ist oder ob das ein Thema ist, das sich einen aktivistisch antreibt oder ob das eine traditionelle Gruppe ist oder eine moderne Gruppe, die sozusagen kulturell geprägt ist. Da sind wir total offen und vielseitig. Und dann stellen wir faktisch auch diese Wagen zusammen oder die Züge, ja. Und das in diesem Jahr waren es 68. Es waren, glaube ich, knapp 20 mehr als letztes Jahr. Wir freuen uns darüber, dass auch so viele so wieder zurückgekommen sind. Also es gab auch Gruppen, die sich, glaube 15, 20 Jahre gar nicht dabei waren und jetzt wieder dabei sind. Das ist total schön. Und jetzt ist es eine ganz, ganz bunte Reise.
Bunte Reise, sagen Sie übrigens. Ich warte immer noch mal drauf, eine bayerische Trachtengruppe dabei zu sehen. Wäre ja auch eine Kultur, aber habe ich bisher noch nicht gesehen. Aber werden wir mal gucken. Sie haben ja vorhin gesprochen, was Sie alles für Sauberkeit und im Kiez, damit das gut abläuft, tun. Sicherheit ist ja auch noch so ein anderes Thema für Großereignisse. Wie gehen Sie da vor?
Ja, Sicherheit ist ein großes Thema und das ist uns auch wichtig. Natürlich, weil gerade es hat uns überhaupt nicht kalt gelassen, was da in anderen Orts passiert ist. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf uns gehabt, insofern, dass wir wahnsinnig viele Gespräche geführt haben mit den unterschiedlichsten Abteilungen, ob das jetzt im Bereich Senat, Bezirk, Feuerwehr, Polizei, Sicherheitsdienst etc. war. Wir haben viele, viele Runden gedreht und haben ein gutes Konzept ausgearbeitet. Wir können sehr froh sein, dass die Polizei im Rahmen der EM eben sehr viel Sicherheitsmaterialien angeschafft hat, auf die wir sozusagen auch zurückgreifen können, mussten aber natürlich weiter in die Tasche greifen und noch neue Sachen dazu holen. Ja, also ich werde jetzt kein detailliertes Sicherheitskonzept abgeben, weil natürlich das ist ja im Rahmen der Sicherheit, sollte man das auch nicht darlegen. Aber es sind viele Pythagone, wenn man jetzt zur Frankfurter Allee oder auch zum Bücherplatz fährt, da sieht man sozusagen auch diese Fehler schon. Also wir haben uns um Zufahrtsschutz und um ganz viele Themen bemüht.
Anna-Maria Seifert sagt das, die Co-Leiterin des Karnevals der Kulturen in Berlin. Das Straßenfest am Blücherplatz zum Karneval beginnt heute Nachmittag. Und dann der große Umzug am Sonntag im Herzen des Karnevals in Friedrichshain. Diesmal Frankfurter Allee und Karl-Marx-Allee, eben nicht in Kreuzberg. Und manche werden mit dem Leihfahrrad oder Leihroller zum Karneval der Kulturen flitzen wollen. Aber Achtung, es gibt neuen Ärger mit Leihfahrrädern und der ist unüberhörbar. RBB 24 Inforadio-Reporterin Johanna Sagmeister.
Wenn Ihnen dieser Ton bekannt vorkommt, sind Sie auch schon Zeuge geworden von einem neuen Trend, der sich auf Berlins Straßen breit macht und besorgniserregend ist. Denn wenn jemand auf einem Leihfahrrad fährt, das diesen Ton von sich gibt, bedeutet das mit hoher Wahrscheinlichkeit, das Fahrrad ist geknackt worden, wird also genutzt, ohne dafür zu bezahlen. Dass die Manipulation die integrierte Alarmanlage auslöst, scheint nicht davon abzuhalten.
Ich würde es selber nicht machen, aber ich finde es nicht so schlimm, wenn es Leute machen.
Ist wahrscheinlich schlecht für das Unternehmen, aber mich stört es eigentlich nicht.
Das betroffene Unternehmen heißt Lime und bietet in Berlin E-Scooter und E-Fahrräder an. Videos mit dem Titel Lime-Fahrradmethode zeigen in den sozialen Netzwerken, wie leicht man die Räder des US-Unternehmens manipulieren kann. Auch, weil es kein mechanisches Schloss gibt. Eine Unternehmenssprecherin teilt mit:
Lime ist sich des Problems bewusst und setzt gezielt Maßnahmen um, um seine Fahrzeuge vor Beschädigung und unbefugtem Zugriff zu schützen. Konten von Nutzern, die verdächtigt werden, sich an solchen Handlungen zu beteiligen, werden konsequent gesperrt.
Auch mit den Behörden arbeitet das Unternehmen eng zusammen, um das Problem in den Griff zu bekommen, heißt es. Auf Berlins Straßen stellt der neue Trend für viele aber offenbar kein Problem dar.
Also ich finde es persönlich nicht so schlimm, weil ich finde, manche Leute haben nicht so viel Geld und wenn es funktioniert, dann sollen die das machen.
Ja, moralisch, ich weiß nicht. Also es ist ja ein großer Konzern und ich weiß nicht, wie sehr dem das jetzt schadet. Ich denke mal, dass es bald wieder irgendwie gefixt wird, dass es nicht mehr geht.
In den Kommentaren von RBB24 liest man dagegen auch Kritik.
Als Anwohner in der Nähe einer Schule ist das echt nervig. Gestern habe ich einen Jungen gesehen, der neben seiner Mutter mit einem piependen Rad rumgefahren ist. Ich hoffe, das Problem wird bald gelöst.
Lime ist nicht der erste Anbieter, der von solchen Tricks betroffen ist. Schon 2004 hatten Mitglieder des Chaos Computer Clubs knapp 200 Räder der Deutschen Bahn gehackt. Laut Anleitung brauchte ein geschulter Hacker dafür ca. 12 Minuten. Im aktuellen Fall braucht es dagegen nur einen 30-sekundigen Social-Media-Clip und Ohrenstöpsel.
Na, hoffen wir mal, dass das nicht der Soundtrack des Sommers wird. Geknackte Leihfahrräder und ihre Alarmanlage, darüber berichtete RBB24 Inforadio-Reporterin Johanna Sagmeister.
RBB24 Inforadio Kultur.
Und es piept ja nicht nur so in Berlin, sondern es klingt klar, beim Karneval der Kulturen, aber auch sonst von der Philharmonie über den Punkclub bis zur Straßenmusik. Die RBB-Aktion Berlin Sounds begibt sich ab heute 1,5 Monate lang auf die Spuren dieser vielen Berlin-Klänge und wir feiern sie auch hier im RBB 24 Inforadio. Kommenden Pfingstmontag, da geht's den ganzen Tag um die Klänge von Berlin und Brandenburg. Aber das ist nur eine Facette des großen Programms, das der RBB zusammengestellt hat. Darüber habe ich mit Johannes Unger gesprochen, Chef unserer Doku-Abteilung. Er hat Berlin Sounds mitentwickelt und er hat mir beschrieben, was genau hinter dieser Idee steckt.
Ja, eigentlich ist es ein großes Crossover-Projekt in vielerlei Hinsicht. Es ist Crossover, weil wir im RBB alle zusammenarbeiten, das RBB-Fernsehen, alle Radiowellen, auch Inforadio ist dabei. Die Onliner, die Audiothek, die Mediathek und wir haben uns die Musikstadt Berlin zum Thema gesetzt und das war eigentlich wie bei so einer Party. Wir haben gesagt, habt ihr Lust mitzumachen und alle Redaktionen sind mit ihren Ideen und Programmen und Projekten gekommen und jetzt ist ein großer Reigen von ganz unterschiedlichen Sendungen und Formaten entstanden, die wir 7 Wochen in die Programme streuen, im Fernsehen, in die Audiothek, Mediathek. Zum anderen ist es natürlich Crossover, weil wir alle Musikrichtungen spiegeln, die es in Berlin so gibt, von der Klassik, wo wir ja auch zu Hause sind mit den Berliner Philharmonikern, bis Techno und auch was die Orte angeht, von den Konzertsälen bis zur Straßenmusik. Denn es gibt zum Beispiel im RBB Fernsehen eine Reihe über Straßenmusikerinnen und Straßenmusiker in Berlin. Also ein ganz bunter Strauß und das macht unheimlich Spaß, das gemeinsam vorzubereiten. Und Crossover auch deshalb, weil wir mit vielen musikalischen Institutionen in der Stadt Berlin zusammenarbeiten. Von den Berliner Philharmonikern bis zur Berlin Music Commission haben wir viele Fäden gespannt und so ist viel Gemeinsames entstanden, nicht nur Programm, sondern auch etliche Events.
Ja, es gibt auch einen Trailer, den können wir mal kurz reinhören.
Der Berlin Sound wurde zum Mythos und das feiern wir. Einen ganzen Sommer lang im Stadion und im Kiez, im Konzertsaal und auf der Straße und bei uns im Programm.
Ja, das hast du ja auch schon beschrieben, was man da in diesem Trailer hört. Vielleicht nochmal ein paar Höhepunkte, was die Leute jetzt in den nächsten Wochen erwarten können.
Ich nenne ein paar Dinge. Alles ist zu viel. Man findet das alles auch auf einer Website www.berlin-sounds.de. Da kann man nachschauen, was alles geboten wird. Es gibt ein paar tolle Programme, auch neu produzierte Programme im RBB Fernsehen. Nächste Woche startet eine neue Doku-Reihe, die heißt Berlin Sounds. Da geht es um die Musikgeschichte von Berlin von den 60er bis heute und jeder kann sich erinnern an seine Phasen und Zeiten, die er in Berlin mit der Musik erlebt hat. Es gibt einen ganz tollen Videopodcast von unserer Rock- und Pop-Expertin Anja Kaspari, die mit vielen Größen der Berliner Musikgeschichte gesprochen hat, von Annette Humpe bis Ike Mehl, von Lüll bis Blixer Bargeld. Wir starten heute Abend im RBB Fernsehen mit der Blockparty, einer Reihe von und mit Peter Fox, der ja Konzerte gegeben hat im Berliner Kiezen. Im Radio gibt es mehrere Radio Days bei Radio 1, bei Radio 3 und bei euch im Inforadio. Da geht es um die Frage, wie klingen Berlin und Brandenburg. Auch Fritz ist dabei, das junge Radio mit einer Fritz-Session zum Thema. Cosmo ist dabei. Das endet dann alles mit einer großen Mitmach-Sing-Aktion, Sing de la Sing bei 88.8. Das ist nur so ein Ausschnitt aus dem, was stattfinden wird und das Ganze geht über 7 Wochen.
Wie klingt Berlin und Brandenburg? Berlin Sounds. Johannes Unger hat uns das erklärt, der Chef unserer Doku-Abteilung. Und auch hier im Inforadio Pfingstmontag den ganzen Tag die unterschiedlichsten Bands, Chöre, Sprachen und Klänge aus Berlin und Brandenburg in unserem Kulturspezial.
Morgen im RBB 24 Inforadio. Sie bringen Stabilität in Krisenregionen, vermitteln zwischen Fronten und schaffen Perspektiven für den Frieden. Ob als Soldatin, Polizist oder zivile Expertin, deutsche Peacekeeper sind weltweit im Einsatz. Was treibt sie an? Und wie sieht ihr Alltag in internationalen Missionen wirklich aus? Fragen an Cornelia Taylor, stellvertretende Leiterin der OSZE-Mission im Kosovo. Morgen um 12.33 Uhr hier bei uns im RBB 24 Inforadio.
Mattei fragt. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek.
Stefan Auschwart ist gekommen. Wie immer ein schöner Moment, Ihnen von mir aus auf Wiedersehen zu sagen. Aber Stefan, wir reden über Thomas Mann. Der hätte heute Geburtstag, den 150. Das ist Thema bei dir gleich. Und magst du Thomas Mann?
Geht so. Ich mag Heinrich Mann eigentlich lieber. Stichwort der Untertan. Ich habe mich in den langen Sätzen von Thomas Mann immer so ein bisschen verheddert, aber ich war mal in seinem Wochenendhäuschen, in seinem Sommerhaus in Litauen, und mir ist hängen geblieben von diesem Besuch, dass er ziemlich akribisch geschrieben hat, wie so ein Buchhalter, von 8 bis 12, dann gab es Mittagessen und die Kinder durften ihn nicht stören.
Okay, damit hat er ja trotzdem tolle Literatur hingekriegt. Also Thomas Mann, dazu gleich ein Gespräch, aber vorher nochmal Matthias Wetzel hier.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A9 Berlin Richtung Leipzig zwischen Brücke und Niemegg-Reifenteile auf der Fahrbahn. Vorsicht auf der A113 Richtung Dresden zwischen Waltersdorfer Dreieck und Schönefelder Kreuz, ein Spanngurt auf der Fahrbahn. Und auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder zwischen Ludwigsfelde West und Dreieck Nutetal, Gegenstände auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin, stockender Verkehr A100 Richtung Neukölln zwischen Detmolder und Albuinstraße, Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee und Schiefelbeiner Straße und im Fendfuhl Stadt Einwärts Landsberger Allee vor dem Weißenseer Weg.
9 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Herr Siebenstudio, Stefan Auschwart, guten Tag. Golfschläger als Gastgeschenk für den einen, ein Faksimile der Geburtsurkunde von Opa Trump. Für den anderen offenbar stimmt die Chemie zwischen Kanzler Merz und dem US-Präsidenten und sonst. Reaktionen auf den Antrittsbesuch von Merz. Jetzt in den Nachrichten mit Matthias Wetzel.
Deutsche Politiker haben den Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz bei US-Präsident Trump in Washington positiv bewertet. Außenminister Wadephul sprach von einem guten Auftakt. Auch die Europaabgeordnete Strack-Zimmermann sagte im RBB 24 Inforadio, Merz habe seine Sache gut gemacht.
Beim Thema Ukraine-Russland, und ich glaube, das ist bemerkenswert, hatte Merz die Chance, sehr deutlich zu sagen, im Gegensatz zum Präsidenten, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht und wer der Aggressor ist, nämlich Russland, welches mordet und Kinder verschleppt. Ich glaube, das ist deswegen so wichtig gewesen, weil Trump ja in seiner, darf ich das sagen, bizarren Art ja wirklich im Laufe des Gesprächs gesagt hat, naja, manchmal muss man Kinder kämpfen lassen, irgendwann hören sie dann selber auf, ist natürlich schon seltsam, und das hat Merz, finde ich, sehr schnell in diesen Sekunden gerade gerückt, wo Deutschland steht.
Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP. Russland hat die Ukraine in der Nacht offenbar wieder massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Ziele seien die Hauptstadt Kiew und andere größere Städte und Regionen im Westen des Landes gewesen, meldeten mehrere ukrainische Medien. In allen Landesteilen sei Luftalarm ausgelöst worden. In Kiew wurden laut Bürgermeister Klitschko mehrere Menschen getötet. In verschiedenen Stadtteilen gerieten Wohnhäuser in Brand, auch zivile Infrastruktur ging in Flammen auf. Der Bundestag beschäftigt sich am Vormittag mit Plänen der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik. Die Vorlage aus dem CSU-geführten Innenministerium sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten, die keinen anerkannten Asylstatus haben, zunächst nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher können jeden Monat 1.000 Visa für den Familiennachzug von sogenannten Subsidiärschutzberechtigten ausgegeben werden. Ein weiteres Thema im Parlament heute ist der Mindestlohn. Sowohl Grüne als auch Linke wollen, dass er auf 15 Euro pro Stunde steigt und haben jeweils Anträge dazu eingereicht. Die israelische Luftwaffe hat wieder Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon geflogen. Eigentlich gilt seit November eine Waffenruhe. Laut Israel stellt die Hisbollah aber in Vororten von Beirut und im Süden des Landes massenweise Drohnen her. Mehrere unterirdische Anlagen dafür habe man jetzt getroffen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.